Sonntagabend 20:15 Uhr, Unionsbubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Wochenrückblicks auf Twitter. Wie immer gucken wir zurück auf die relevantesten Themen für und Aufreger der Woche für uns und kommentieren das aus unserer jeweiligen Sicht als Mitglieder der Union. Neben meinen beiden Co-Hosts Baha und Marcel darf ich heute mich schon wieder freuen, dass wir zwei Gäste haben. Und zwar, den Baha zum Sprecher machen. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich zwei Mitglieder des Deutschen Bundestages aus der CDU-CSU-Fraktion, nämlich Kai Witteker und Markus Reichel. Schön, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt und mit uns direkt über unser erstes Thema heute Abend auch sprechen wollt. Jetzt lade ich auch noch zum Sprechen ein. Und zwar habt ihr in dieser Woche ein vollständiges neues Konzept zur Finanzierung der Sozialversicherung in Deutschland vorgeschlagen. Als Diskussionsgrundlage wirklich weit mal über eine Legislatur hinaus. Und der besondere Blick dabei ist auf der einen Seite der demografische Wandel, aber auch die Veränderungen in der Berufswelt und Arbeitswelt in Zeiten von künstlicher Intelligenz und fortschreitender Digitalisierung. Lieber Kai, lieber Markus, wenn man es zu Ende liest, wir verzichten also demnächst auf viele gesonderte Steuern und erweitern die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme im Kern auf alle Einkommensarten.
Guten Abend, Daniel. Ja, Markus und ich hatten da verschiedene Gedanken. Zwei hast du schon angesprochen, die sind natürlich sehr langfristig, über die wir auch schon sehr lange diskutieren in der Politik. Das eine, der demografische Wandel, also dass wir immer weniger Menschen haben werden in Zukunft, die arbeiten und demnach Steuern und Sozialabgaben bezahlen können und gleichzeitig wir immer mehr Menschen haben, die Sozialleistungen beziehen als Rentner. Und eben als ältere Menschen dann auch meistens höhere Gesundheitskosten haben. Und der andere Aspekt, der ist noch etwas unklar aus der heutigen Perspektive, aber könnte potenziell eine echte Sprengkraft haben, nämlich die Frage, wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Wir glauben nicht so sehr, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze reduziert, aber die Digitalisierung erlaubt es mit deutlich weniger Leuten sehr viel produktiver zu sein. Und weil wir eine Besonderheit im Sozialwesen haben, im Sozialversicherungswesen, bedeuten steigende Gehälter nicht unbedingt, dass die Sozialversicherungen dadurch besser gestellt sind. Das kann ich nachher vielleicht nochmal etwas genauer erläutern. Aber was uns auch getrieben hat an den Gedanken ist, dass wir ja in Deutschland, glaube ich, alle miteinander das Gefühl teilen, dass sich Arbeit immer weniger lohnt. Das hat damit zu tun, dass eben Sozialabgaben und Steuern sehr hoch sind in Deutschland. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, mit Blick aufs Bürgergeld, wenn man sich anschaut, was man schon allein bekommt, wenn man arbeitslos ist, nichts tut und Bürgergeld bezieht, dann ist es schon sehr viel Geld. Aber da können wir als Politik tatsächlich relativ wenig machen, weil das Bundesverfassungsgericht uns da eine sehr klare Grenze reingehauen hat. Also bleibt dann nur noch der Blick auf die untere Einkommenshälfte in Deutschland. Also diejenigen, die mit echter, harter Arbeit den Laden am Laufen halten, wie wir so schön sagen. Und wenn man da ehrlich ist, wird man bei den Steuern da gar nicht so wahnsinnig viel machen können, weil diese Menschen relativ wenig Steuern zahlen, aber deren Hauptlast sind die Sozialabgaben. Und da wollten wir unbedingt was dran machen. Und da haben wir jetzt diese Woche, wie gesagt, ein Konzept vorgelegt, was Markus und ich jetzt dann hoffentlich noch in dieser Zeit heute Abend kurz erklären können.
Wir haben also die Situation, dass, also was mir halt hängen geblieben ist, was ich total spannend fand, was vielleicht noch zum Hintergrund, insbesondere in der Unionsbubble, richtig interessant ist, dass ihr das zusammen gemacht habt, während du Mitglied der CDA beispielsweise bist und Markus ist Mitglied der MIT, sodass es ja wirklich mal ein komplett übergreifendes Konzept sein könnte.
Ja.
Das fand ich da schon mal ganz spannend. Es hat natürlich, ihr schreibt das auch selber, ihr legt erstmal den kompletten Blick darauf, dass wir die Einnahmenseite verändern müssen. Und ihr schreibt aber auch gleichzeitig, dass natürlich enorme Veränderungen dann auch bei der Ausgabenseite passieren müssen.
Ja.
Kommen wir zur Einnahmenseite. Die Sache ist, Wir wollen, also wir gehen eigentlich davon aus, dass in Zukunft oder also in das Konzept sieht vor, dass wir einen Sozialversicherungsbeitrag leisten, der zweigeteilt ist. Und zwar nicht mehr nur in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag, sondern dass wir einen Beitrag haben, der für alle dem Äquivalenzprinzip entsprechend auf die Leistung hinausgeht. Also das, was ich einzahle, bekomme ich quasi auch Leistung direkt zurück. Und dass es eine Umlage als Beitrag gibt. Das habe ich soweit richtig verstanden.
Das ist richtig. Man muss vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen. Wie ist es heute? Heute ist es so, dass wir mittlerweile sind es ja schon mehr als 40% Sozialabgaben haben in Deutschland für Rente, für Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Und die werden ja vom Bruttogehalt bezahlt bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Das sind ungefähr das Zweifache vom Durchschnittslohn in Deutschland. Bis dahin zahlt man diese 40%. Hälfte Arbeitgeber, Hälfte Arbeitnehmer. Und das allein reicht heute schon nicht, um um die Kosten, die wir in der Sozialversicherung haben, komplett zu decken, sondern es gibt ja dann noch den berühmten Steuerzuschuss, hauptsächlich für die Rente, ein bisschen mittlerweile auch für die
Ja.
Krankenversicherung, macht ungefähr ein Sechstel aller Sozialversicherungen heute schon aus, dieser Steuerzuschuss. Und diese Lücke wird wahrscheinlich eher wachsen, als dass sie sinken wird. Das macht im Haushalt schon einen richtig großen Batzen aus. Fast ein Drittel des Bundeshaushaltes ist dieser Steuerzuschuss. Und wir haben gesagt, das kann so nicht weitergehen, weil die Politik sich auch ein bisschen einfach macht. Ja? Sie macht ja keine Strukturveränderungen, sondern alles, was irgendwie an Mehrkosten in der Sozialversicherung passiert, wird durch den Steuerzuschuss de facto geschlossen. Und das ist
Ja, oder wie wir es dieses Jahr schon jetzt auch zweimal erlebt haben, war es ja auch das Einzige, was unserem Gesundheitsminister eingefallen ist, waren sowohl höhere
genau.
Krankenkassenbeiträge als auch höhere
Genau, wobei das,
Pflegeversicherungsbeiträge.
wie gesagt, die Politik sehr, sehr ungern macht und die Erhöhung war jetzt relativ klein in Anführungsstrichen, aber wäre undenkbar, das jetzt noch auf Richtung 50% oder so hinzumachen. Und das sagen uns Experten ganz offen ins Gesicht, dass wir auf die 50 zugehen, wenn wir nichts tun am System, weder ausgabenseitig noch einnahmenseitig. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir müssen da eine andere Systematik reinbringen. Und unsere Idee war, das eben so zu machen, dass wir es auch schaffen, dass eben Leistung sich wieder lohnt, also dass die Arbeitnehmer was davon haben, aber auch die Arbeitgeber was davon haben. Also dass die Arbeitskosten in Deutschland wieder sinken und damit Deutschland wettbewerbsfähiger wird. So, und dann haben wir lange hin und her überlegt. Und am Ende ist uns eigentlich folgender Gedanke eingefallen. In Zukunft unterscheiden wir nicht mehr, ob jemand sein Geld verdient durch Arbeit oder indem er Kapitaleinkünfte hat, sondern jeder von uns hat Einkünfte, egal aus welchen Quellen. Und diese Einkünfte ziehen wir heran und belegen sie mit einer Sozialabgabe. Damit werden in Zukunft Einnahmen abgabenpflichtig, die es bis heute nicht sind. Dadurch, dass wir die aber mit Abgaben belegen, können wir die Sozialabgaben selber senken. Von derzeit etwas mehr als 40% auf wahrscheinlich deutlich unter 30%. Und das ist der Clou an der ganzen Sache, weil wir damit einmal die Arbeitnehmer entlasten. Wir haben 10%, über 10% weniger Sozialabgaben. Die Hälfte davon bleibt netto bei den Arbeitnehmern übrig. Das ist ein Haufen Holz. Bei den Arbeitgebern bleiben aber auch 5% hängen. Das heißt, die Arbeitskosten werden deutlich günstiger. Das ist der Kerngedanke. So, und jetzt funktioniert das aber natürlich auch nur mit einem weiteren Punkt, und den hast du gerade angesprochen. Wenn wir das Äquivalenzprinzip komplett anwenden würden, dann wäre diese Reform nicht nachhaltig. Was heißt das? Äquivalenzprinzip heißt, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich raus. Das gilt allerdings nur bei zwei Versicherungen wirklich, nämlich bei der Rente, bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Kranken- und bei der Pflegeversicherung so gut wie gar nicht. Da kriegt ja jeder das Gleiche, egal ob ich jetzt viel oder wenig Geld verdiene und demnach einzahle. Und deshalb ist die Idee jetzt, das so zu machen, dass wir den Beitrag zweiteilen. Ein Äquivalenzbeitrag, das heißt, da gilt nach wie vor, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich raus. Und ein Umlagenanteil, das kannst du auch als Solidaritätsumlage oder so bezeichnen. Also sprich, das, was im Steuerrecht auch gilt, wer mehr verdient, muss auch mehr einzahlen. Stärkere Schultern müssen mehr tragen als schwächere Schultern. Und Diese Anteile verschieben sich mit zunehmendem Einkommen. Das heißt, der Äquivalenzanteil wird immer kleiner, je mehr ich verdiene, und der Umlagenanteil wird immer größer, je mehr ich verdiene. Und das führt eben dazu, dass wir dann das Sozialsystem mit dieser Systematik nachhaltig finanzieren können.
Ich spring mal direkt rein. Kai, grüß dich und danke, dass du da
Hallo.
bist. Und hoffentlich kommt Markus noch dazu. Das ist sicherlich auch der Punkt, glaube ich, wo Kritik ansetzt. Also das Thema, alle oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze würden ja zusätzlich
Korrekt.
belastet. Vielleicht gehen wir dort mal direkt rein. Also ihr habt ja auch über Entlastungen auf der anderen Seite, vor allen Dingen auf der Steuerseite nachgedacht. Vielleicht kannst du da noch mal erklären, wo habt ihr da genau angesetzt?
Ja.
Weil natürlich muss irgendjemand die Mehrkosten tragen, das ist klar. Ohne die starken Schultern zu belasten, würde der Vorschlag nicht gehen. Aber ihr habt euch ja auch Gedanken gemacht, an welcher Seite ihr wiederum entlasten
Genau.
könnt.
Das ist ganz wichtig, zu begreifen, dass das System, was wir vorgeschlagen haben, nicht in Summe zu mehr Einnahmen führt, sondern es führt zu exakt den gleichen Einnahmen, die wir heute auch brauchen, um die Ausgaben der Sozialversicherung zu finanzieren. Also es wird im Schnitt oder in der Summe nimmt der Staat nicht mehr Geld ein, er nimmt es nur anders ein. Und das ist wichtig. So, und wie kommen wir jetzt zu den Steuerentlastungen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe vorhin gesagt, es gibt einen Bundeszuschuss, den wir an die Sozialversicherung bezahlen. Den bezahlen wir aus dem Bundeshaushalt, also durch Steuermittel. Die Sozialversicherungsabgabe, wie wir sie konzipiert haben, bräuchte aber keinen Steuerzuschuss mehr. Wir würden die gesamten Ausgaben der Sozialversicherung allein mit dieser Abgabe erwirtschaften und hätten dann über 100 Milliarden Euro Steuermittel im Bundeshaushalt frei zur Verfügung. So,
Für zusätzliche Investitionen. Ja.
die wir nutzen können. So, und jetzt sagen wir, die wollen wir nicht behalten, weil dann wäre es eine echte dann wäre es eine echte Erhöhung der Abgabenlast in Deutschland. Sondern wir wollen diese 100, etwas mehr als 100, das sind 115 Milliarden mittlerweile, die wollen wir wieder zurückgeben. Und der erste Gedanke war, naja, wenn wir in Zukunft Einkommen gleich belasten wollen, egal woher sie kommen, dann muss das aber auch wirklich gelten. Und das würde es nach dem heutigen Steuerrecht nicht, weil natürlich wir sowas wie auch noch Unternehmenssteuern haben. Also das, was Unternehmen, Firmen auf ihren Gewinn bezahlen, bevor
Ja.
das über Dividende an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. Und wenn man das natürlich mit dazu berechnet, dann würden Kapitaleigner, Eigentümer mehr belastet als Leute, die arbeiten. Das wollen wir nicht. Deshalb sagen wir, muss die Unternehmenssteuer deutlich gesenkt, am besten auf null gesetzt werden. Das würde auch gehen, wenn man die Unternehmenssteuern, sind ja gehört auch noch die Gewerbesteuer mit dazu, wenn man das sich anschaut, dann ist das weniger als die 115 Milliarden Bundes oder knapp etwas weniger als die 100, ich glaube es 110, 115 Milliarden sind es ungefähr an Firmensteuern, die wir in Deutschland haben. Das heißt, die könnten wir da zurückfahren. Und damit würden
Ah,
So,
okay.
und dann hätten wir quasi weniger Steuereinnahmen, aber wir brauchen diese Steuereinnahmen auch nicht, weil wir diesen Bundeszuschuss nicht haben, und würden aber die Sozialabgaben vollständig über diesen Sozialbeitrag erwirtschaften.
Das ist
Und hätten dann eine klare
interessant und
Trennung übrigens, ne? Also das heißt, wir hätten
ja.
dann in der Politik endlich das erreicht, worüber wir ja auch schon lange, lange sprechen, dass man endlich mal trennen muss zwischen Bundeshaushalt auf der einen Seite und den Sozialversicherungen auf der anderen Seite.
Ja, und jetzt sehe ich auch gerade, Markus ist jetzt da. Hey Markus, wir haben uns ja gestern
Hi.
Nachmittag noch in Dresden im Biergarten gesehen und heute digital aus zwei verschiedenen Städten. Schön, dass du es geschafft hast. Ich würde gleich die Frage mal weiterspinnen und an dich weitergeben. Gerade auf der Entlastungsseite und weil aus dem Konzept, also zumindest für mich, nicht so gut rüberkam, wie sehr jetzt Selbstständige von eurem Konzept betroffen wären. Könntest du das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser erklären? Vor allen Dingen mit dem Blick halt auf zusätzliche Belastungen.
Ja, also erstmal entschuldigt bitte, dass ich hier mit der Zuschaltung des Mikros, das hat mich ein bisschen blockiert. Jetzt bin ich aber da. Ich habe
Alles
leider
cool.
die letzten 5 oder 10 Minuten nicht gehört. Also falls ich irgendwas doppelt, dann bitte seht's mir nach. Ich meine, der Punkt ist klar. Mit unserem Konzept sagen wir ja, jede Einnahme ist gleichgestellt, egal aus welcher Quelle sie kommt. Grundsätzlich mal, ob selbstständig, Kapitaleinkunft oder abhängige Beschäftigung. Was dann natürlich dazu führt, Baha, du stellst ja diese Frage, dass natürlich Selbstständige auch einen Beitrag für die Sozial Versicherungen leisten müssen. Und was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass wir in dieser Form einer wesentlich gravierenderen und natürlich für die Tätigkeit von Unternehmern, ob selbstständig, ob Geschäftsführer in einem größeren Unternehmen, also eine sehr relevante Entwicklung entgegentreten wollen. Und das ist die, dass wir momentan die Sozialversicherung primär über die beschäftigte Arbeit abwickeln, die immer teurer wird und dadurch quasi den Ast absägt, auf dem auch jeder Unternehmer sitzt. Und das ist auch der wirtschaftspolitische Ansatz, den wir hier wählen, um dann zu sagen, okay, auf der Ebene der Dividenden und der unmittelbaren Zahlungen an Unternehmer als natürliche Person, da wollen wir diese Gleichstellung erreichen.
Verstehe. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zu der Frage, die ich gerade mit Kai besprochen habe oder wo wir hingehen wollten. Ist ja dieses ganze Thema, starke Schultern müssen mehr tragen. Und oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze kommt natürlich eine zusätzliche Last auf die Leute. Und ich habe jetzt auch in einem Interview, ich weiß gar nicht, wo es war, gelesen, da ist natürlich vielleicht auch eine berechtigte Angst bei Mittelschicht, obere Mittelschicht vor zusätzlichen Belastungen. Lässt das sich quantifizieren? Ist das vielleicht gar nicht so hoch? Ist die Angst da unberechtigt? Oder könnt ihr so ein bisschen ein Gefühl vermitteln, wo sagt ihr, fängt es an, den Leuten weh zu tun, oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze?
Ich möchte da direkt rein, weil Genes hat uns da gerade schon eine Frage zugeschickt. Wenn wir ja immer über stärkere Schultern reden und so. Wie würde das Konzept sich denn eigentlich auf private Krankenversicherungen dann auswirken? Also würde dann quasi der Umlagebeitrag da zusätzlich erhoben werden und ansonsten die Beiträge nach wie vor von den PKVs selber gesetzt?
Also, wie wir mit den privaten Krankenversicherungen dabei umgehen, war jetzt nicht der explizite Kern des gesamten Gedankens. Die Frage ist natürlich durchaus berechtigt. Es gäbe da mehrere Varianten, dass man sagt, dass quasi die Grundleistung einer Versicherung durch die PKV dadurch auch abgedeckt werden muss und alles, was darüber hinausgeht, dann durch einen Extrabeitrag noch erwirtschaftet werden muss. Das könnte man durchaus machen. Aber das ist eine Frage, die jetzt als Ergänzung zu diesem ganzen, zu diesem System kommen muss. Das war jetzt nicht der erste Kerngedanke, mit dem wir um die Ecke gekommen sind. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt Markus' Haltung zu dem Thema PKV, GKV nicht. Ich persönlich habe da eine sehr explizite Meinung. weil wenn man sich anschaut, wie die Ausgaben Einnahmen-Ausgaben-Verhältnisse sind bei der PKV und bei der GKV, da muss ich ehrlich sagen, verstehe ich die wenigsten, die bei der PKV überhaupt sind, weil sie am Schluss deutlich mehr zahlen als der Durchschnitt bei der GKV. Und die Gesundheitsleistungen, die sie bekommen, nicht dadurch, also nicht deutlich besser sind als das, was ein GKVler bekommt. Aber das ist eine andere Debatte, ja. Das ist eine völlig andere Debatte, über die wir da reden. Beitragsbemessungsgrenze, vielleicht noch ein letzter Punkt, damit das jeder weiß. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt bei einem Bruttogehalt bei etwas mehr als 7.000 Euro bei der Rente, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei der GKV sind wir bei knapp 5.000 Euro. Also alles, was darüber liegt, brutto, würde nach unserem System tatsächlich mehr bezahlen als heute. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wobei Das muss man sich, man muss es genau ausrechnen, weil wir ja den Beitrag ja absenken. Nicht zahlt man natürlich auf die ersten 5.000 beziehungsweise 7.000 Euro dann natürlich auch weniger. Ja? Also es zieht sich ein bisschen nach oben durch. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute das dann nachher sind, wir reden von weniger als 10% in der Bevölkerung in Deutschland, die über solche Gehälter verfügen.
Okay.
Also, ich möchte da vielleicht auch noch was dazu sagen. Also natürlich diese Unterstrukturdebatte, also im Rahmen der Krankenversicherung benötigt, ob wir da wie wir mit den privaten Krankenversicherungen im Detail umgehen, wie wir Wettbewerb und insgesamt auch also eine entsprechende da jetzt mal Wirtschaftlichkeit in der Mittelverwendung erreichen und. Das sind Debatten, die natürlich hier vor uns stehen. Aber der Kernpunkt dessen, was wir ja sagen, ist tatsächlich diese Gleichstellung der Einnahmen. Eben und ich würde deswegen auch sagen, das muss man auch als allererstes mal als Grundsatzfrage klären, ob man dahin will. Und jetzt für die Frage, wer stellt sich damit besser und schlechter? Das aus den ganzen Debatten, die ich auch in den letzten Tagen dazu hatte, ist es eben so, man kann hier, es gibt hier kein ganz einfaches, wer sich damit besser stellt und wer schlechter. Natürlich kann man einzelne Gruppen vielleicht herausstellen, aber jetzt mal, wenn wir den Unternehmer nochmal als ein Beispiel nehmen, der jetzt vielleicht auf seine Dividenden, die er sich auszahlt, natürlich einen Beitrag abführt, den er vorher nicht hat. Aber auf der anderen Seite, weil es ein arbeitsintensives Unternehmen ist, möglicherweise im Bereich der Arbeitskosten, wo die SV-Beiträge signifikant gesenkt wurden, Senkungen hat, dadurch auch eine Erhöhung der Gewinne, der auch gleichzeitig durch die von uns beabsichtigte Senkung der Unternehmenssteuern auch letzten Endes einen höheren Gewinn nach Steuern hat, der für die Ausschüttung zur Verfügung steht. Man kann es nicht also praktisch eindeutig sagen. Und das ist, glaube ich, auch das Gute daran, denn das führt dazu, dass wir uns die Frage stellen, es gibt eine Gleichstellung der Einkünfte bei diesen relevanten Sozialversicherungssystemen. Gibt das die richtigen Anreize für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft? Und darüber müssen wir halt diskutieren.
Ja, vielleicht passt da in dem Zusammenhang gleich mal eine Frage, die ich hier noch von dem Timon lese. Der hat gefragt, habe ich das richtig verstanden, dass dann auch Gewinne zum Beispiel durch Aktien von der Abgabe betroffen sind? Dann würde die private Altersvorsorge noch mehr erschwert.
Also ja, also Gewinne aus Aktien würden dann natürlich mit Sozialabgaben belegt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass dadurch die Altersvorsorge erschwert wird. Warum? Erstens, der eine Effekt, dadurch, dass wir Unternehmenssteuern senken in Deutschland, bleibt natürlich mehr Gewinn übrig für die Dividendenausschüttung. Und zum Zweiten, wenn ich ja zahle, habe ich ja trotzdem auch, bekomme ich ja dann immer noch auch einen, habe ich ja einen Anspruch dann auch später bei der Rente selber. Also ich zahle nicht nur ein und kriege nichts daraus, sondern natürlich bekomme ich dann auch noch Rente raus. Und der dritte Hinweis, also die private Altersvorsorge, also das ist jetzt aber ein sehr volkswirtschaftliches Thema. Aktien an sich per se sind an sich keine Altersvorsorge, weil ich Aktien jederzeit verkaufen kann. Sondern wenn, dann müssten wir schon über Rentenprodukte sprechen. Die sind aber völlig anders strukturiert als jetzt eine einfache Aktie. Also da muss man ein bisschen aufpassen, was den
Absolut.
angeht.
Ich denke auch, das sind ganz viele Fragen, die ihr jetzt natürlich die letzten Tage bekommen habt, auch völlig zu Recht. Und ich finde, zumindest aus meiner Perspektive, erstens, das Konzept hat für mich zumindest in dem gesamten Thema die Komplexität deutlich reduziert. Also der Vorschlag versucht ja auch die Komplexität erstmal aus dem aktuellen System rauszunehmen. Ja. Die Fragen, die ihr jetzt bekommt, sind ja eigentlich auch echt toll, weil da kriegt man nochmal einen Denkanstoß und sagt nochmal, ja, okay, wollt ihr euch jetzt nochmal die Ausgabenseite angucken, was ist eigentlich mit der PKV, ja, etc. Aber grundsätzlich ist das wirklich toll und mir gefällt auch, dass ihr diesen ganzen Kontext der Digitalisierung mit aufgegriffen habt, weil diese ganze Frage, wie wird eigentlich zukünftig der Wohlstand erwirtschaftet, und wie können wir halt tatsächlich auch die Sozialversicherungsbeiträge da reinholen, aber natürlich auch die Besteuerung regeln, ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch ein Lob in der Sache, und dann würde ich nämlich gerne noch ein Thema öffnen, aber Marcel, da würde ich dich dran lassen, als Vertreter des Beamtentums, da freust du dich gleich drauf. Ich wollte noch mal ein kurzes Lob geben, weil das so ein bisschen aus dem Blick verloren wurde, und zwar die Webseite, die Aufbereitung des Konzepts. Also ich fand, das war eine großartige Präsentation, die ihr da gemacht habt, weil man geht auf die Website, man wird einmal durchgeführt durch den Status quo, das Problem, das Ziel, dann zieht man sich das Konzept runter und man hat so das Gefühl, dass die wesentlichen Fragen schon mal abgeholt werden. Und ich finde auch, dass jetzt einfach mal an die CDUler, die hier zuhören, sowas kann halt auch Schule machen, so eine Kommunikation, dass man das halt auch bei Reformvorschlägen, gerade wenn es um komplexe Themen geht, einfach mal sich als Best Practice anguckt. Das vielleicht einmal so in den Raum geworfen.
Danke für das Lob.
Gerne, gerne. Dafür sind wir auch hier. Marcel,
jetzt. Ich würde da direkt anschließen. Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank für das mutige Konzept, muss ich ja wirklich sagen, weil wir wissen alle, unter welchem Druck unsere Sozialsysteme stehen und vor allem auch in den nächsten Jahren stehen werden. Und da braucht es auch ambitionierte Vorschläge, um das Problem gerade mit der Demografie und so weiter künftig anzugehen. Aber Bahr hat ja schon ein bisschen gespoilert. Als ich das Papier gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass eine Gruppe der Erwerbstätigen fehlt, und zwar die Beamten. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, wie man die Beamten in dieses System integrieren möchte. Denn es gibt da meines Erachtens mehrere Probleme, wenn wir jetzt von den aktuellen Bruttobezügen ausgehen und da nochmal Sozialversicherungsbeiträge abziehen, dann wäre das eine starke Kürzung der Bezüge letztlich für die Beamten. Da kämen wir wahrscheinlich auch, oder würden wir auch Probleme bekommen mit dem Alimentationsprinzip. Und zum anderen ist es ja auch so, dass bei aktiven Beamten die Bezüge niedrigere angesetzt sind, weil der künftige Pensionsanspruch mit berücksichtigt wird. Wenn wir jetzt die Beamten in das System reinholen würden, würde es ja bedeuten, dass die Bezüge letztlich erheblich steigen müssten. Mhm. Würde sich das am Ende dann rechnen überhaupt?
Also, das wäre meine Frage. Du hast den Finger völlig in die Wunde zurechtgelegt. Wenn man die Beamten jetzt heute in das System einfach eingliedert, dann haben sie einmal weniger netto vom Brutto und sie haben deutlich später eine niedrigere Rente als heute. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb linke Parteien das vorschlagen, weil man dadurch durch die Hintertür Geld sparen kann. Das war aber nicht das Ziel unserer Reform. Das Ziel der Reform ist weder mehr Geld einzunehmen, noch irgendwo Geld zu sparen, sondern unser Ziel ist nur, eine andere Logik zu etablieren, damit wir einen Impuls für mehr Wachstum in Deutschland haben, weil Arbeit sich dann wieder lohnt. Und deshalb müsste aus meiner Sicht, und ich glaube, Markus teilt das auch, müssten wir natürlich dann Folgendes machen. Wenn wir die Beamten einbeziehen, müsste das Gehalt in der aktiven Zeit deutlich höher liegen, um dann die Verluste in der Rente zum Vergleich heute Pensionssystem auszugleichen, sodass über die gesamte Lebenszeit am Ende es keine Einsparungen gibt. Für den Staat macht es dann fiskalisch nichts aus. Das ist kein Verlustgeschäft, aber es ist auch kein Gewinngeschäft. Es ist einfach nur eine Verschiebung von Lasten über die Zeit hinweg.
Ja.
Weshalb wir aber glauben, dass wir diesen Schritt vielleicht tun sollten, Beamten in das System einzubeziehen, ist schlicht und ergreifend, dass kaum ein anderes Thema die Menschen in diesem Land, also durch alle Parteilager übrigens hinweg, echt mobilisiert und polarisiert und es ein immer geringeres Verständnis für dieses Extra-Pensionssystem gibt.
Stimmt,
und
ja.
Ich glaube, in Deutschland ist wichtig, dass sie gleich behandelt werden. Sie wollen nicht, dass jeder am Ende das Gleiche rauskriegt. Das wäre Gleichheit oder Gleichschaltung. Das will keiner. Aber Gleichbehandlung, das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Und ich finde, wir als CDU sollten uns mit diesem Thema schon sehr ernsthaft beschäftigen.
Ich möchte da vielleicht noch was ergänzen dazu. Also zum einen, ich wurde durchaus auch auf dieses Thema der Beamten angesprochen, aber ich wurde auch angesprochen darauf, dass die Politiker dort jetzt nicht explizit erwähnt wurden. Mhm. Und ich möchte sagen, natürlich gehören die dort gleichermaßen mit hinein. Es gibt keinen logischen Grund zu sagen, dass ich jetzt als Abgeordneter mit der Diät, die wir bekommen und dann also noch 250 Euro pro Jahr, was ich im Bundestag bin, an Rentenansprüchen bekomme. Was ist der Grund dafür? Also man kann sich da vielleicht persönlich freuen, aber man kann es eigentlich nicht wirklich begründen. Und wenn wir sagen, dass wir die Dinge gleichstellen, natürlich muss man das vorbereiten. Also man kann nicht sofort aus dem einen System ins andere hüpfen. Das hat Kai ja gerade bestens beschrieben. Aber der Vorteil ist ja auch, dass dann die Systeme insgesamt vielleicht auch durchlässiger werden, weil wir ja auch weil wir ja davon ausgehen, dass die Erwerbsbiografien sich ändern, dass da mehrere Einkommensströme künftig zusammenkommen, aber vielleicht auch, dass eben jemand mal für eine gewisse Zeit, das wäre ja wünschenswert, mal für eine gewisse Zeit in den Staatsdienst, mal für eine gewisse Zeit dann woanders, und das sollte nicht jeweils dann mit den durch Systemwechsel praktisch verhindert werden, die man dann nicht ermöglichen kann. Also es gibt eine Reihe von Vorteilen, die damit verbunden sind. Natürlich müssen wir diesen Übergang gut vorbereiten. Das ist völlig klar. Das hat Kai ja beschrieben. Aber das sehen wir schon als erforderlich an.
Okay, super. Ja, vielen Dank. Danke.
Okay, ich habe da noch mal eine ganz grundsätzliche Frage zu, weil wenn ihr jetzt schon ein gesamt neues Konzept aufbaut, ich bin mal wieder über zwei Dinge im Konzept auch gestolpert, was allerdings auch einfach was mit Framing zu tun hat. Und zwar ist, glaube ich, immer diese Trennung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen in sämtlichen Sozialversicherungen, ich glaube, das beste politische Framing, was Bismarck je gemacht hat, weil es ja so oder so am Ende verdient und bezahlt werden muss. Und ich finde das immer eine recht, in Teilen einfach akademische Betrachtung dieses Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteils, jetzt mal vom Zusatzbeitrag abgesehen, der ja für meine Begriffe jetzt auch relativ wenig Marktwirtschaft wirklich in das System gebracht hat. Und dann ist für mich die andere Frage noch dabei, wenn wir jetzt mal an Leipzig 2003 zurückdenken, Kopfpauschale, dann würden wir ja hier jetzt, wir blieben ja bei einem prozentualen System, aber dann stellt sich mir immer die Frage, wenn wir jetzt das, was bisher als Steuerzuschuss sowieso aus dem Bundeshaushalt kommt und in diesen Umlagebeitrag, was ja eigentlich dann auch nichts anderes ist als eine Steuer, die dann dafür verwendet wird, überführen, wieso wäre es dann nicht denkbar, dass wir den Grundbeitrag quasi wirklich wieder mal zu überlegen, in eine Kopfpauschale zu überführen? Weil ich habe manchmal die Überlegung, die bei mir jetzt dahinter stand, war bei den ganzen bei den ganzen Verhandlungen jetzt der Tarifpartner immer. Irgendwann stellt man sich ja immer die Frage auch, je nachdem wie die Lohnabschlüsse sind und Gehaltsabschlüsse und Tarifverträge, automatisch gewinnen unsere Sozialversicherungen dadurch immer mehr Geld, wo dann im Endeffekt auch keiner weiß, was machen die eigentlich genau damit.
Also die Kopfpauschale, wie wir sie 2003 in Leipzig beschlossen haben, hatte am Ende zwei Schwächen. Die erste Schwäche ist eher eine kommunikative. Nämlich, angenommen, wenn der Kopfbeitrag läge jetzt bei 400 Euro, ich greife jetzt irgendeine Zahl raus, ist egal, 400 oder 500 oder 300 Euro ist wurscht, aber irgendwo da würde sie ja liegen. Wäre nicht vermittelbar, warum ein Feuerwehrmann, eine Busfahrerin, eine Reinigungskraft, eine Pflegekraft das gleiche an Kopfbeitrag bezahlt wie der angestellte Manager. Es wäre schlicht und ergreifend schwer zu verkommunizieren.
Ja, aber wäre es dann nicht genau an der Stelle dadurch, dass wir ja dann die Umlage noch zusätzlich haben, wieder erklärbar?
Nee, weil die Umlage hängt ja vom eigenen Gehalt ab. Je mehr ich, also Umlage und Äquivalenzbeitrag ergeben immer den gleichen Prozentsatz. Nur die Gewichtung ist unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, überlegen gegenüber dieser Kopfpauschale. Und das ist nämlich der zweite Kritikpunkt und die zweite Schwäche, die die Kopfpauschale hatte. Die CDU hat es 2003 auch schon erkannt, dass sie natürlich nicht von der Pflegekraft 300 Euro verlangen kann und vom Manager auch 300 Euro. Sie wollte das dann über einen Steuergutschein zurückgeben. Nur jetzt zahlen halt die Menschen, die relativ wenig Geld verdienen, gar nicht so viele Steuern, als dass du das ihnen über den Gutschein wieder zurückgeben kannst. Und das ist im Übrigen ja auch so ein kompliziertes System. Also das heißt, die Krankenversicherung nimmt die Kopfpauschale ein und dann muss die Krankenversicherungen quasi ausrechnen, wer wie viel jetzt an Euro wieder zurückbekommt. Und das muss dann über die Finanzämter laufen. Völlig verquer. Das war der zweite administrative Knackpunkt oder Schwachpunkt, den die Kopfpauschale damals hatte. Deshalb halten wir unser System für das Klügere, weil wir das innerhalb des Systems lösen und nicht über diese Steuerrückschrift machen.
Nee, ich meine, dass Handlungsbedarf besteht, ist, glaube ich, unstrittig. Auch hier bei den Zuhörern würde ich sagen, ich habe heute ganz interessant irgendwo in einem Podcast gehört, dass wir bis 2035 13 Millionen Arbeitstätige haben, die in Rente gehen, also Boomer-Generation, Baby-Boomer-Generation und halt nur 9 Millionen, die in den Arbeitsmarkt reinkommen. Also, dass hier etwas neu verteilt werden muss, ist, glaube ich, klar. Dazu passte, glaube ich, auch ganz spannend, dass das gleich am Anfang angesprochen wurde, von Jens Spahn, das Interview heute, wo es ja auch nochmal um die Frage ging, brauchen wir vielleicht jetzt erstmal sofort eine Belastungsbremse, damit wir eben nicht die 40% überschreiten? Und da jetzt einfach mal an euch gerichtet, die Frage, die auch Axel in den Chat geschrieben hat, wie geht's weiter? Also brauchen wir eine Übergangslösung, weil die Debatte wird sicherlich eine Weile dauern. In der Fraktion, glaube ich, müssen auch einige überzeugt werden, die Debatte weiterzuführen. Was sind jetzt die nächsten Schritte?
Naja, das ist klar, dass wir mit dieser mit diesem Aufschlag jetzt natürlich eine sehr weitgehende Vorlage gemacht haben, die aber, und das sieht man ja schon, auch Dinge in Bewegung setzt. Und also der entscheidende Punkt muss sein, tatsächlich die Sozialversicherungsbeiträge, also nicht nur, dass sie nicht weiter steigen dürfen, die müssen wirklich sinken. Also die sind ja schon über 40%, die müssen wirklich sinken. Ansonsten werden wir unser Fachkräftepotenzial nicht abrufen und, brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Und das finde ich schön, dass das jetzt auch durch die Debatte auch der letzten Tage, auch heute nochmal eine ganz besondere Unterlegung bekommen hat. Selbstverständlich wissen wir, dass in unserem Konzept Dinge ausdiskutiert werden müssen, sind ja einige jetzt angesprochen worden. Es müssen Übergangslösungen gefunden werden. Man kann sich jetzt überlegen, wie kann man generell den Druck aus den Sozialversicherungsbeiträgen nehmen? Was gibt es da für alternative Ansätze? Da finde ich, können dann gerne auch alle, die uns in der Zielsetzung zustimmen, dass die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden müssen, dann ja auch entsprechende Beiträge dazu dann einbringen und dann kann man daraus ein Übergangskonzept machen. Unser Konzept, wenn es dann mal ausdiskutiert ist, wird ja auch nicht quasi, wenn wir es jetzt 2024 sozusagen beschließen würden, kann es ja auch nicht 2025 sofort komplett ausgerollt werden, weil es ja auch Übergangsregelungen hat. Das muss ja mehr einem Ziel Zustand dienen. Was wir aber verhindern wollen, ist, dass der aktuelle Zustand sich immer wieder verlängert, dass man im Endeffekt immer wieder nur aus dem Status quo jetzt das, was sich als nächster kleiner Schritt eben gerade ergibt, repariert und dann verlängert sich eine Situation ad infinitum. Und da müssen wir raus. Und da bin ich gespannt, was da jetzt an alternativen Vorschlägen zur Lösung des eigentlichen Problems. SV-Beiträge sind so hoch, dass sie Arbeit in Deutschland zunehmend unattraktiv machen, was da an alternativen Vorschlägen noch kommt.
Genau. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu betonen. Nur weil Markus und ich jetzt ein Konzept vorgelegt haben, wie die Einnahmen organisiert werden, heißt es nicht, dass wir keinen Reformbedarf sehen bei den Ausgaben, oder auch bei der Art und Weise, was mit dem Geld passiert. Also zum Beispiel diskutieren wir ja zurzeit parallel darüber, ob wir eine kapitalgedeckte zusätzliche Altersvorsorge für alle einführen wollen, ja oder nein. Markus und ich sind, glaube ich, da eher positiv, dass wir eine zusätzliche Kapitaldeckung haben wollen. Andere sind da, vor allem auf der linken Seite, sehr, sehr skeptisch. Und bei den Ausgaben müssen wir auch dringend dran. Und Ausgabenreformen gibt es jede Menge. Bei der Rente reden wir über längeres Arbeiten. Wir reden über die Frage der Rentenhöhe. Wir reden über andere Dinge, die wir da verbessern können. Aber insbesondere müssen wir auch bei den anderen Sozialversicherungen uns anschauen, was man da noch machen kann. Und da lohnt es sich dann immer, finde ich, auch internationale Vergleiche zu machen. Also wie geben andere Länder ihr Bruttosozialprodukt für Sozialausgaben aus? Und da wird man feststellen, dass Deutschland bei den Renten erstaunlicherweise ziemlich knausrig ist. Also wir geben relativ wenig für unsere Rentnerinnen und Rentner aus im Vergleich zu anderen Ländern. Wir geben aber sehr viel mehr Geld aus als andere für Gesundheit. Und das, obwohl wir nicht so wahnsinnig viel bessere Gesundheitsergebnisse haben als andere, beziehungsweise eigentlich die gleichen. Und da gäbe es durchaus noch Reformbedarf, Strukturreformen, die ziemlich schmerzhaft sein werden, das muss man auch offen sagen. Aber diese Debatte wollen wir nicht ausschließen, die braucht es auch. Nur ich glaube nicht, dass wir alleine damit die Stabilität der Sozialversicherungen hinbekommen.
Spannend.
Eine Frage noch dahinter, direkt vielleicht, weil das auch gerade noch kommentiert wird. Die Frage Ausgabenseite, aber eben auch Einnahmen und Verwendung der Mittel. Habt ihr Ideen oder irgendeinen Ansatz mal gefunden, wie wir die Krankenkassenstruktur insgesamt vielleicht mal betrachten und neu ausrichten?
Markus, hast du da...
Naja, also das ist ja... Also dort gibt's ja nun auch jetzt schon eine lebendige Diskussion dazu. Was wir da jetzt auf jeden Fall sagen, ist, es muss, also wir wollen nicht irgendwie jetzt die Einheitskasse, dann der Moloch für ja die enormen Gelder, die da durchfließen, ist. Das kann nicht zu dem Ziel, wie es Kai ansprach, nämlich einer ordentlichen Mittelverwendung beitragen. Das muss also deswegen.
Wir wollen nicht in Richtung NHS oder so. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage, die sich da für mich ja irgendwie eben mit verbindet, wir haben nun mal, wie viel haben wir noch? 116 Krankenkassen?
Weniger als 96, glaube ich, sind es jetzt noch.
96 nur noch. Aber die haben halt auch alle ihre Verwaltung und ihren Wasserkopf. Ja, und da ist dann auch irgendwo die Frage, wie Digitalisierung sich da eigentlich mal auswirken könnte.
Ja, also ich glaube, die Frage dieser Einheitskasse, also mein Volkswirt-Professor hat mal gesagt, Wettbewerb im Gesundheitswesen macht wenig Sinn, weil der Wettbewerb von vornherein eigentlich schon ausgehebelt ist. Warum? Wir sind alle nicht bereit, unterschiedliche Qualität im Gesundheitswesen zu akzeptieren. Also eine Knie-OP muss in Hamburg genauso gut sein wie in Garmisch-Partenkirchen. Und wir sind auch alle nicht bereit, Abstriche bei der Quantität, also bei der Menge zu machen. Also sprich, wer eine Knie-OP braucht, der kriegt sie auch. Und wir gehen ja nicht so vor, dass wir sagen, am Tag werden 10 Knie operiert und der 11. hat halt Pech gehabt. Aber genau das sind die beiden Dinge, die eigentlich ein Markt braucht, damit er funktioniert. Das drückt sich ja im Preis aus. Je weniger, also je höher die Qualität, desto höher der Preis, oder je weniger etwas verfügbar ist, desto höher der Preis. Beides signalisiert, dass der Markt eine Information liefert, aber diese Information haben wir eigentlich im Gesundheitswesen so nicht. Und deshalb kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ob es Sinn macht, 96 gesetzliche Krankenkassen parallel zu haben. Oder ob da nicht eine Krankenkasse am Ende des Tages reicht. Ich meine, der Trend geht eindeutig in diese Richtung hin. Wir erleben eine Fusion nach der anderen. Und wahrscheinlich wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir irgendwann mal 5 oder 10 gesetzliche Krankenkassen haben.
Mir ist noch ein anderer spannender Punkt aufgefallen, wenn ich kurz noch reingehen darf. Und zwar die Erbschaftssteuer. Jens Spahn hatte vor ein paar Monaten mal über die Erbschaftssteuer diskutiert, und zwar wollte eine einheitliche Erbschaftssteuer von 10%. Im in eurem Konzept sieht es jetzt anders aus. Ihr wollt auf die Erbschaftssteuer verzichten, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber mir hat sich nicht ganz erschlossen, warum die Erbschaftssteuer jetzt quasi in eurem System obsolet werden soll.
Naja, gut, die Erbschaftssteuer ist natürlich ein Thema der Diskussion, womit man sehr viel Ärger ja erzeugt. Das hat ja auch schon diese Debatte über diesen Leak eines Konzepts ja schon gezeigt. Das Problem bei der Erbschaftssteuer ist schlicht, dass so wie sie momentan erfasst wird, ist sie de facto ineffizient, auch ungerecht, und es ist natürlich eine Substanzbesteuerung. Und wir, was sich daraus ergibt, ist, man muss diese ganze Sache vereinfachen und klarer machen. Da wurde vor ein paar Monaten jetzt dieses Thema einer Flat Tax in die Diskussion gebracht. Das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz ist, auf sie zu verzichten. Vor der Maßgabe, dass, so wie wir das jetzt vorschlagen, ja, letzten Endes die Vermögen durchaus bereits aus dem, was tatsächlich erwirtschaftet wird, ihren Beitrag leisten. Und wir also denken, dass das ein Argument ist, um dann zu sagen, im Gegenzug verzichten wir auf eine komplizierte, ungerechte und am Ende auch wenig Erträge liefernde Steuer, die mehr Sorgen als Nutzen bringt.
Also es geht eher dann um die Vereinfachung des Systems dann.
Richtig.
Ja, und okay, ja. Genau. Vereinfachung des Systems und halt eben auch diese konsequente Logik, dass wir sagen, das, was in diesem Staat zu finanzieren ist, bezahlen wir aus den laufenden Einnahmen durch Arbeit und Kapital. Und zwar gleichermaßen. Alle müssen ihren Beitrag liefern. Keiner kann sich rausziehen. Das ist heute anders. Heute wird Kapital und Arbeit schlicht und ergreifend unterschiedlichst belegt und besteuert. Erlaubt je nach Gestaltung dann natürlich auch, vielleicht seine individuelle Last etwas reduzieren zu können. Und die Gestaltungsmacht liegt natürlich eher bei denjenigen, die auf der Kapitaleinkünfte-Seite unterwegs sind, als bei den Arbeitseinkünften.
Absolut. Also ich glaube auch, alles, was in Richtung Komplexitätsreduktion geht, ist erstmal begrüßenswert. Und ich glaube, hier zeigt auch die Runde, dass euer Konzept wirklich klug durchdacht ist, und man kann jetzt zu vielen Punkten stehen, wie man will, politisch. Am Ende des Tages sind es ja genau solche Debatten, die wir uns wünschen, die wir brauchen, die wir auch wirklich in der Tiefe diskutieren und jetzt nicht vielleicht mal eine fixe Idee mit zwei Sätzen untermauert, sondern wirklich mit so einem Konzept. Und vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, durch die ein oder andere Beispielberechnung das nochmal greifbarer zu machen. Ich glaube, das war jetzt, wenn wir auch ein bisschen Kritik teilen wollen, die ich so gelesen habe, der ein oder andere, der dann sagte, ich muss mir das einfach vorstellen können. Könnt ihr mal eine Beispielrechnung machen? Das wäre sicherlich noch spannend.
Also wir nehmen das mal als Anregung mit, ob wir das auf unserer Homepage einrichten können, so eine Art Betroffenheitsrechner, genau. Muss die Daten eingeben, dann wird ausgespuckt, was man heute zahlt, was man in Zukunft zahlen würde.
Next Level,
absolut. Aber da brauchen wir dann noch ein bisschen Zeit, und wenn da jemand unter euch ist, der beim Programmieren hilft, herzlich gerne, weil das ist schon ein bisschen High-End-Lösung.
Ich schaue hier gerade durch, wer alles zuhört, aber hebt gerne die Hand, wer da mitmachen möchte.
Ja, also es ist Baha, weil du das auch ansprichst, und wir hatten das ja auch schon vor ein paar Tagen mal gesagt. Also es ist natürlich klar, in dem Augenblick, in dem jetzt hier du sagst, oder also wir jetzt konkret, Kai und ich, ab Euro so und so viel und so und so viel Prozent, dann blickt jeder schon sehr stark durch die Brille, wie stark ist er persönlich betroffen. Ja. Und bei aller Liebe, aber das ist nicht immer der beste Gradmesser zur Bewertung, was ist das Beste für unser System. Und ich finde es erstmal gut für die Diskussion, ohne die konkreten Zahlen zu sprechen über die Systematik. Aber bin natürlich völlig d'accord, dass in der weiteren Entwicklung dann am Ende auch zu einem umsetzbaren Konzept gehört, und dass das natürlich auch geliefert werden muss. Das ist ja klar.
Absolut. Ja.
Also ich glaube auch, dass kommunikativ dieser Punkt, weil die Frage auch gerade noch kommentiert wurde, ob wir bei einem solchen Modell eben verlässlicher wären, was dann die Entlastung auf der anderen Seite angeht. Und das wäre, glaube ich, kommunikativ auch nochmal das Wichtigere, dass man das auch herausstellt und nicht, wie das jetzt wieder bei der Ampel ist, dass wir eigentlich alle mit einem Klimageld gerechnet haben, was jetzt überhaupt nicht kommt, aber die Belastung schon mal da ist. Das ist halt, glaube ich, kommunikativ wäre das für das Gesamtsystem, nicht immer für den Einzelnen, das ist komplett richtig, aber, glaube ich, wichtig.
Vielleicht finden wir ja noch was im Klimatransformationsfonds für Entlastung auf der Seite.
Da mache ich mir wenig Hoffnung bei dieser Regierung, aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also die Hoffnung, nicht die Regierung.
Die stirbt mal davon früher. Abgesehen, dass wir gegen den Fonds geklagt haben und da das Urteil ja noch aussteht. Ne?
Okay, genau. Ich würde sagen, mit Blick mal auf die Uhr, vielen herzlichen Dank für den Meinungsaustausch und die Vorstellung des Konzepts, dass wir einfach ganz offen alle Fragen ansprechen konnten. Ich frage jetzt einmal noch in die Runde, ob jemand noch eine explizite Frage hat. Und ansonsten würde ich gucken, dass wir uns in die weiteren Themen begeben und mich nochmal an. Da zeigt jemand auf. Dann machen wir das doch mal ganz schnell. Obwohl.
Hat sich jemand gemeldet? Vielleicht auch als Hinweis in die Runde und Markus, Kai, wenn ihr so lieb wärt, ihr könnt ja dann auch nochmal schauen, unter unserem Space sammeln sich die ganzen Kommentare und falls ihr da die ein oder andere Frage seht, die wir jetzt nicht beantwortet haben, könnt ihr ja vielleicht nochmal ein kurzes Kommentar drunter geben oder eine Antwort.
Natürlich.
Das ist super lieb.
Wir haben jetzt hier einmal eine ganz kurze Frage noch. Karl Friedrich, auch wenn das, glaube ich, ein Fantasienamen ist.
Servus erstmal. Danke, dass ich hier als Sprecher zugelassen worden bin. Ich hatte die Fragen unten angeheftet. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, ob ich die nochmal wiederholen soll.
Wiederhol ruhig, dann können wir gleich die Fragen vielleicht beantworten in der Runde.
Okay, gib mir eine Sekunde. Genau, also ich habe das Papier jetzt mal ganz, ganz grob überflogen. Ihr hattet das ja schon angesprochen, Erbschaftssteuer, Zitat, Unternehmenssteuer und die Vermögensteuer sollen abgeschafft werden. Meine Frage bezieht sich so auf die Unternehmenssteuer, aka Gewerbesteuer, wenn ich das richtig verstanden habe. Die kommt ja hauptsächlich den Kommunen zugute. Wie sollen Ihrer Meinung nach dort die finanziellen Defizite am Ende des Tages ausgeglichen werden? Das wäre so die erste Frage.
Ja, also wenn wir von Unternehmenssteuern sprechen, sprechen wir im Wesentlichen von zwei Steuern, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Beide zusammen ungefähr so hoch wie der Bundeszuschuss für die Sozialversicherungen. Die Gewerbesteuer geht natürlich komplett an die Kommunen. Das heißt, wenn der Bund quasi die Steuereinnahmen, die er nicht mehr braucht, abgibt, dann müsste er natürlich aus seinen bisherigen Bundessteuern die Kommunen entschädigen, sodass die Kommunen daraus schadlos rausgehen werden, weil die Kommunen sagen ja natürlich, warum soll ich denn jetzt auf Geld verzichten, wenn der Bund das anrichtet. Ja. Das kann aber der Bund in dem Sinne natürlich auch machen, weil er das Geld ja hat. Also er spart ja den Bundeszuschuss ein, er hat die 116 Milliarden. Wenn er die Körperschaftssteuer abschafft, die muss er selber tragen mit den Ländern zusammen. Und dann haben wir noch die Gewerbesteuer von 70 Milliarden. Da ist allenfalls natürlich dann noch spannend die Frage, dass wir die Gewerbesteuer, also dass wir den Kommunen auch überhaupt das Recht nehmen, eine solche Steuer zu erheben. Das dürfte dann die eigentlich spannende politische Frage sein. Aber was das reine Geld angeht, dürften die Kommunen nichts dagegen haben, weil sie schadlos gehalten werden aus der Frage.
Okay, dann vielen Dank für die Antwort. Zweite Frage, die ich noch drin hatte. Da nochmal vielleicht so das Konzept dieses Beitragsanteils. Es soll ja unterteilt werden in diesen in Anführungsstrichen steuerlichen Beitrag gemessen an den Einkünften, Einnahmen und Kapitalerträge. Und dann ist ja dieser freiwillige, so habe ich es mehr oder weniger aus dem Papier verstanden, Beitragsanteil. Das kam jetzt aus meiner Ansicht nach aus diesem Papier, aus diesem Konzept nicht so ganz hervor. Dieser Beitragsanteil, wenn der gezahlt werden sollte, auf freiwilliger Basis, wie ich das verstanden habe, sollen ja mehr Leistungen auch aus den Sozialversicherungen entstehen. Sieht das Konzept davor, dass fix an diesen staatlichen Topf, in Anführungsstriche, oder um die staatlichen Töpfe zu knüpfen, oder kann das auch in private Versicherungsprodukten versickern, investiert werden?
Also um das ist gut, dass wir das nochmal ansprechen können. Also wir sagen ja, dass der praktisch der Prozentsatz als solcher bleibt mal grundsätzlich fix. Die Frage der konkreten Verwendung, in welchen Produkten man das reingibt und so, das lassen wir jetzt mal beiseite. Das ist eher eine Detailfrage. Aber wir sagen, er setzt sich zusammen in einen Äquivalenzbeitrag und in einen quasi steuerlichen gedachten Beitrag. Der Äquivalenzbeitrag ist nicht freiwillig, aber der trägt, also dessen Beiträge führen dazu, dass man später dann zum Beispiel im Rahmen der Altersvorsorge, der Rente, dann einen Anspruch hat. Er kann nicht, also dieser Äquivalenzbeitrag kann nicht die komplette Zahlung sein, weil ansonsten würden letzten Endes das System zwar vielleicht für mehrere Jahre zusätzliche Liquidität schaffen, aber dann in der Zukunft würden die entstehenden Ansprüche letztlich die Situation dann komplett wiederholen, in der wir jetzt sind. Es ist aber kein freiwilliger Beitrag, ja, sondern er ist ein
Pflichtbeitrag. Genau, den Äquivalenzanteil meine ich auch nicht, sondern es geht um den Beitragsanteil. Das ist ja zweigeteilt gewesen, Äquivalenzbeitrag und der Beitragsanteil. Aber es geht mir jetzt konkret um den Beitragsanteil. Also da soll eine Mehrleistung draus am Ende des Tages passieren. Und die Frage war jetzt, also das mag jetzt vielleicht eine Detailfrage sein, ja, aber ich finde, das ist schon relativ wichtig, ob das jetzt eher in die private Wirtschaft geht, in Anführungsstrichen, oder ob das jetzt ob weiterhin der Staat sozusagen die Hand drüber hat.
Also es geht
für die Mehrleistung.
Also es geht am Ende geht es um die vier Sozialversicherungssysteme: Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Die sind heute schon nicht, also im Wesentlichen nicht privat. Also die Sozialversicherungen sind es da nicht. Und deshalb geht es darum, wie wir die Einnahmen für diese vier Versicherungen neu strukturieren. Und dieser Solidaritätsbeitrag oder diese Solidaritätsabgabe da, der ist nicht freiwillig. Der ist genauso verpflichtend wie der Äquivalenzanteil auch. Er wächst mit dem zukünftigen Einkommen. Also ich mache jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel, damit man es begreift. Sagen wir mal, der Sozialversicherungsbeitrag läge bei 30%. Dann ist es mathematisch ein bisschen einfacher. Dann würde man zum Beispiel bis einem Bruttoeinkommen von 2.000 Euro seine 30% bezahlen, beziehungsweise 15% Arbeitnehmer, 15% Arbeitgeber, und die sind voll äquivalent. Das heißt, jeder Euro, den ich einzahle, kriege ich auch eine Leistung dementsprechend hinten raus. Wenn ich dann die nächsten 2.000 Euro Einnahme nehmen würde, also bis 4.000 Euro, dann zahle ich von diesen 30% nicht mehr komplett alles in die Äquivalenz, sondern dann geht vielleicht nur noch 20% in die Äquivalenz und 10% in die Umlage rein, die also quasi dann in Anführungsstrichen weg ist. Also da habe ich keine Mehrleistung davon, von diesen 10%. Von den anderen 20% schon. Wenn ich nochmal 2.000 Euro dazu verdiene, also bis 6.000 Euro, dann zahle ich vielleicht nur noch 10% Äquivalenz und 20% Punkte in diese Solidaritätsbeitrag rein. So ist es gedacht, wie jetzt die einzelnen Stufen sind, also ab welchem Gehalt man wie viel bezahlt. Das haben wir uns nicht angeschaut. Das können wir auch nicht ausrechnen. Zumindest mit unseren einfachen Bordmitteln, die wir haben, können wir das nicht tun. Weil da muss man sich sehr genau die Gehaltsstruktur in Deutschland anschauen. Man muss sich sehr genau anschauen, was für Leistungen dann dagegen gesetzt werden müssen. Und das ist eine verdammt komplizierte Rechnung, die man da machen muss. Die können wir Stand heute nicht leisten. Auch da wären wir sehr dankbar für Experten, die uns da unterstützen können. Aber so ist es gedacht. Vielleicht müssen wir das auch nochmal in einer Grafik, kann man das ja mal schematisch darstellen, wie wir uns das vorstellen. Aber so ist die Lage. Das ist das, was das Papier sagt.
Super, danke euch. Danke.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir alles beantworten konnten, aber ansonsten kann man ja die Diskussion mit den beiden auch auf Twitter weiterführen. Sie sind ja hier.
Genau. Also nochmal vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Stunde Zeit jetzt genommen habt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben, wenn wir jetzt noch über zwei andere Themen der Woche reden, nämlich einmal die Sommerpause der Ampelregierung und einmal die Frage stellen, wie journalistische Prämissen eigentlich bei Skandalen angewendet werden. Aber vielen Dank für die Informationen, dass einfach dieses Konzept da ist, dass wir es auch innerhalb der Union schaffen, einfach mal wieder weit nach vorne zu denken. Und ich denke einfach, das ist wirklich ein guter Ansatz, um auch dem ewigen Vorwurf, wir seien keine konstruktive Opposition, entgegenzuwirken. Und insoweit vielen lieben Dank. Und wenn ihr gerne bleiben wollt, bleibt gerne. Wir gehen jetzt weiter im Thema Richtung Lisa Paus und warum wir die Wirtschaft nicht entlasten dürfen.
Also vielen ganz herzlichen Dank für eure Zeit und war toll, mit euch zu diskutieren. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke euch.
So, Baha. Dann gehen wir rüber Richtung Ampel, unabhängig von dem, was heute auch schon wieder Scholz gesagt hat. Aber wir haben mal wieder die Situation, dass die Chaos-Ampel tagt am Kabinettstisch und es spontan keine Einigung auf das Wirtschaftschancengesetz gegeben hat, weil Lisa Paus es verknüpfen möchte mit der höheren Zusage an Milliarden für die Kindergrundsicherung. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich glaube, wie wahrscheinlich viele hier, erstmal sehr überrascht gewesen. Und jetzt ist ja hier Zeit nach konstruktiver Opposition für ein bisschen Polemik. Aber ich glaube, heute habe ich es irgendwo gehört, es ist definitiv ein Fehlstart, bevor der Neustart überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das in a nutshell ist es einfach. Und da geht es jetzt gar nicht darum, wer inhaltlich Recht hat oder ob das jetzt eine berechtigte Retourkutsche war für die vergangenen Monate. Das kann man alles aufwiegen. Ich glaube, eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat, war, wir hatten ja Anfang der Woche diese Umfrage gehabt, dass das Vertrauen in den Staat auf den Tiefststand gegangen ist. Und kurz danach kommt dann genau diese Geschichte. Und jetzt kann man, wie gesagt, über die Inhalte mal hinwegsehen. Die mögen ihre Berechtigung haben, aber was bleibt denn bei den Leuten hängen? Bei den Leuten bleibt hängen, wir sagen grundsätzlich, wir haben das Vertrauen in den Staat mehr und mehr verloren. Wir haben auch von der Körperstiftung diese Umfrage gehabt, dass das Vertrauen in Politik ja selbst seit 2021 nochmal deutlich gesunken ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Ampel, die sich quasi, nachdem sie ja anfangs mit vielen Versprechungen gestartet ist, dann aus berechtigten Gründen auch erstmal in eine schwierige Situation geraten ist, sich dann wieder gefangen hat, dann wieder in Streit kam und so weiter und so fort, jetzt wieder den Neustart ausruft und kurz danach einfach so desaströs wieder startet, wo man sich einfach fragt, was soll das? Und da habe ich heute in der Vivo den Text von dem Dieter Schnaas gelesen und er sagt es, also schrieb es gleich zu Beginn, es ist ein Kindergartenkabinett und ich habe ehrlicherweise das Gefühl, so banal das klingt, das trifft es einfach gut. Das ist Kindergarten, was wir dort erleben und das ist ganz traurig. Das ist traurig, weil wir als CDU müssten eigentlich gar nichts machen, um in irgendeiner Art und Weise als Opposition zu profitieren. Warum wir das jetzt aktuell nicht tun, ist eine andere Diskussion, aber Man schaut faktisch unserer Bundesregierung bei der Selbstzerstörung, will ich schon fast sagen, zu. Und das ist natürlich Mist, weil die Ausrede des Krisenmodus lasse ich nicht mehr gelten. Also wenn Sie diese Ausrede ziehen wollen, wie auch Klingbeil ja heute wieder versucht hat, als er unter Druck geraten ist im Sommerinterview, da wieder drauf zu verweisen. Ja, aber dann kann nicht die gesamte grüne Führung in den Urlaub fahren und sich halt eben nicht für die Abstimmung interessieren. Ja, das passt einfach nicht zusammen. Insofern, das vielleicht einmal zum Intro etwas, das hat mich die Woche wirklich aufgeregt, weil ich so denke, wisst ihr, wenn ihr wenigstens sagt, ihr habt gerade Probleme, ist okay, aber dann spielt uns nicht vor, es sei irgendwie alles in Ordnung.
Ja, also genau das ist für mich auch immer die Frage, und das war das, was Scholz halt heute wieder gesagt hat. Ja, wir werden das in den nächsten zwei Wochen dann noch schaffen und es wäre ja schön, wenn das irgendwie nur noch kommuniziert wird, wenn alles geeint ist. Und da frage ich mich immer, ja, schön und gut, wir können erklären, dass das alles Koalition auf Augenhöhe ist und es gibt keinen Koch-Kellner und was da jetzt alles wieder kam. Aber ich meine, der Mann ist ja Bundeskanzler. Ich meine, das ist ja sein Kabinett. Und wenn man es dann nicht schafft, dass da eine Entscheidung ansteht, dann frage ich mich in erster Linie, da ist jetzt die Frage, dass wir leider Peter Altmaier diesmal nicht dabei haben, aber die große Frage wäre ja, was macht eigentlich der Kanzleramtsminister im Hintergrund? Und wenn man dann noch hört, dass Scholz vor dem Kabinett noch ein Sechs-Augen-Gespräch mit Lindner und Paus geführt hat und es dann trotzdem so abgesagt wird, dann frage ich mich einfach, wo ist denn, also ich will noch nicht mal mehr seine nicht gelieferte Führung ansprechen, es ist einfach Arbeitsverweigerung für das. Und es geht
aber ja, er bestätigt ja auch, oh, Entschuldigung, Daniel, du warst noch nicht fertig.
Ja, es ging ja bei diesem Wirtschaftschancengesetz jetzt auch wirklich, es ging um 6 Milliarden Entlastung. Und dass Unternehmer demnächst nur noch 7 Milliarden Belege aufheben müssen statt 10. Wenn das die große Entlastung sein soll, finde ich das auch spannend, aber mal dahingestellt. Aber dass irgendwas mal für die Wirtschaft gemacht werden muss, ist bei den Zahlen, die wir einfach haben, nun mal offensichtlich. Und dann wird das wegen 3,5 Milliarden, die Lisa Paus jetzt nur noch haben will, obwohl sie monatelang mit 12 Milliarden durch die Gegend gelaufen ist. Was ist denn da eigentlich los? Das ist ja meine Frage, warum das überhaupt so zusammenkommt.
Ja, vertrauensstiftend ist es auf keinen Fall, muss man ja sagen. Und Bahr hat gerade eben die Umfragen schon angesprochen. Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist extrem hoch. Die Politikverdrossenheit insgesamt ist aktuell besonders hoch. Wir müssen uns nur die Umfragewerte gewisser Parteien anschauen. Und da sind solche Geschichten natürlich, Wasser auf die Mühlen derer, die wir eigentlich nicht stark sehen wollen. Und du hast den Kanzler angesprochen, Daniel. Es gab ja letzte Woche die Umfrage im Politbarometer, was die Deutschen denken, wie sich der Kanzler bei strittigen Fragen durchsetzt oder bei schwierigen Fragen durchsetzt. Ja. Und da haben wir, glaube ich, 70% nicht zugetraut, dass er sich durchsetzt. Und das hat er jetzt leider wieder bewiesen. Also es ist auch wieder die Bestätigung des Eindrucks der Menschen, dass der Kanzler sich hier nicht durchsetzen kann. Und gerade in so einer Situation, die Wirtschaft ist in einer schwierigen Situation, gerade in so einer Lage bräuchte es natürlich einen starken Kanzler, der sich auch innerhalb der Regierung durchsetzen kann. Aber gut, wir sind es ja auch innerhalb der Grünen. Selbst die Grünen haben ja aktuell Probleme, sind, was man so liest, zwiegespalten. Der eine, die Realos wollen das Ganze durchbringen und die Partei Linken wollen es behindern. Also ja, es ist, wie gesagt, nicht vertrauensstiftend und das ist keine gute Situation.
Vor allen Dingen von allen Seiten, ne? Und jeder macht so sein Ding, ne? Scholz ist fester Überzeugung, macht ja alles richtig. Du sagst völlig zu Recht, bei den Grünen gehen die Lagerkämpfe wieder los. Bei der FDP fängt man jetzt schon an, Memes gegen die eigenen Koalitionspartner zu machen. Ja. Ich war ja so sauer, ich habe noch gedacht, das ist unser Job hier, weißt du? Und jetzt fangen die schon an, bessere Memes zu bauen als wir. Und da dachte ich dann, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Nein, aber im Ernst, und dann kommen wir vielleicht auch noch um die Ecke mit zwar wirklich tollen Vorschlägen, wie wir die heute diskutieren und auch von Linnemann wieder die Woche sehr gute Punkte, muss ich sagen. Und trotzdem kommt das natürlich alles gerade nicht rüber, weil wir auf der anderen Seite, man ist ja als Opposition auch gezwungen, also nicht, dass ich das irgendwie toll finde permanent, aber was sollen wir denn machen? Es ist unser Job, auf diese Missstände ja hinzuweisen. Und es ist ja auch unser Job, darauf hinzuweisen, wie desaströs dieses gesamte Verhalten ist. Und auf einmal hast du halt eben keine anderen Themen mehr. Dann reden halt sowohl Regierung als auch Koalition die ganze Zeit über Themen, die Menschen eigentlich ja wieder nicht interessieren, wenn du es so willst. Na, also das, was die Menschen interessiert, ist halt Probleme zu lösen. Aber am Ende reden alle wieder darum, wie doof der andere ist, um es jetzt mal so zu sagen. Also am Ende hat niemand gewonnen, faktisch.
Ja, aber es gibt ja heute in dieser ganzen Frage noch wieder den komplett neuen Spin, weil Christian Lindner ja heute beim Tag der offenen Tür darüber gesprochen hat, wie die Struktur der Kinderarmut eigentlich in Deutschland ist. Und das, was man als Reaktion jetzt darauf liest, ist aber direkt wieder ein Vorwurf von Rassismus und Ähnlichem. Und da habe ich jetzt schon wieder die Sorge, dass auch das einfach was sachlich thematisiert werden müsste, weil wenn Kinderarmut wirklich strukturell eben auch einen Zusammenhang mit Migration hat, warum schafft es dann eine Regierung, das nicht zumindest kommunikativ mal so sachlich zu definieren und dann auch mal Lösungen anzugehen, die dahinter sind, sondern dass es dann wirklich in diesem Kindergarten die ganze Zeit läuft.
Aber da weißt du schon, dass die Debatte wieder tot ist an der Stelle, weil es genau auf diese Ebene geht, wie du sagst, Daniel. Ich habe das Video tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich habe bloß die Aufregung an der Seitenlinie mitgekriegt. Genau. Aber da weißt du genau, dass die ganze Debatte um die berechtigte Thematik der Kinderarmut, die ja wirklich in so einem reichen Land wie Deutschland ein riesiges Problem ist, dass die halt komplett dann runterfällt. Und es geht eigentlich nur um die Frage, macht Lisa Paus das jetzt, weil sie irgendwie sich für Berlin warm läuft? Ist es eine Retourkutsche gegen Lindner? Was macht eigentlich der Kanzler? Hat er noch die Rückendeckung in der Partei? Stichwort Klingbeil. Also es ist so eine inzestiöse Debatte geworden, dann kommt bestimmt jetzt die Diskussion, ist Lindner da rassistisch vorgeprägt? Ja, das verkürzt ja auch wieder die Debatte, da muss man sich nicht um seine eigenen Probleme kümmern an der Stelle.
Und also vor allem ist das ein Punkt, wo man auch mal wieder anfangen könnte, inhaltlich zu diskutieren, weil wenn es wirklich so ist, dass ein Großteil der Kinder in Armut von migrantischen Familien kommt, dann könnten wir ja darüber diskutieren, wie sieht es aus mit Integrationsmaßnahmen, wie sieht es aus mit Sprachkursen, wie sieht es aus mit Bildungsangeboten und so weiter und so fort. Also könnten wir ja wirklich inhaltlich in die Debatte gehen, aber es wird von vornherein schon wieder unterbunden. Und das ist auch was, ja, solche Diskussionen am Ende immer lähmt, ja, dann kommt eine Rassismuskeule oder sonst was. Ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, also ich weiß jetzt auch nicht genau, was abgelaufen ist, aber
das ja Problem ist doch... Urlaub.
Bitte?
Bist du bist auch im Urlaub. Urlaub.
Ich bin im Urlaub, ja, das, ich krieg's noch am Rande mit. Ja, aber das wäre immer eine Möglichkeit, jetzt wirklich inhaltlich in die Debatte zu gehen und mit Inhalten zu punkten, Vorschläge zu machen, ja, auch sich zu streiten. Aber da kommt nichts.
Also wenn ich das für mich nochmal sortiere, ich habe heute tatsächlich, das kann ich hier jedem ans Herz legen, den Artikel von dem Dieter Schnaas in der Wirtschaftswoche. Also es war wirklich ein toller Beitrag, der einfach nochmal dieses ganze Dilemma in einer schönen Sprache zusammengefasst hat. Und er zitierte am Ende nochmal unseren Innenminister Reul in NRW. Den kann man ja, glaube ich, zu fast jedem Thema immer mit was Vernünftigem zitieren. Das ist so wohltuend. Und er brachte, vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, er brachte eigentlich einen ganz guten Punkt. Der beschäftigt mich gerade im Zusammenhang mit Robert Habeck eigentlich schon seit letztem Jahr, seit langem, weil ich Robert Habeck per se für einen sehr, sehr guten Redner, Kommunikator halte, der es auch tatsächlich versucht hat, Politik anders zu machen und zu kommunizieren und meines Erachtens an seinen eigenen Ansprüchen und Kommunikation quasi scheitert. Und im Grunde sagt Reul genau das Gleiche. Wenn wir uns mal überlegen, dass die Ampel ja angetreten ist mit Fortschrittskoalition, Respekt füreinander, immer die Gemeinsamkeiten betonen, ne? Neuer politischer Stil, neue Kultur. Und am Ende, wir seit dem Antritt sehen, versprochen, gebrochen. Wieder was versprochen, gebrochen. Oder irgendwas erzählt, am Ende unter den Erwartungen zurückgeblieben. Und Reuls Punkt war einfach, wir dürfen den Menschen nicht zu viel versprechen. Und das fand ich wieder mal so schön christdemokratisch, weil was will der Mensch eigentlich? Der will in Ruhe gelassen werden. Der will, dass der Staat funktioniert. Ja. Und ansonsten will er seine Ruhe haben. Und das ist ja eigentlich genau das, was Reul sagt. Hört auf, den Leuten zu viel zu versprechen. Weil am Ende des Tages, wenn ihr es nicht erfüllen könnt, ist einfach die Unzufriedenheit größer. Weil wenn ihr es hinkriegt, werdet ihr auch keinen Dank bekommen. Weil die Leute haben euch gewählt, damit ihr euren Job macht und damit ihr funktioniert. Und nicht, damit sie euch Applaus geben. Und genau das Spiel funktioniert einfach nicht, gerade mit der Ampelpolitik. Ne? Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingswort Erwartungsmanagement.
Ja. Gut, also das heißt, wir blicken jetzt auch weiterhin auf die Ampel und werden nur erleben, dass, ich habe jetzt gerade parallel nochmal geguckt und es gibt schon Bundestagsabgeordnete, die Lindner jetzt dann Fake News vorwerfen und so. Also das wird die nächste
Sehr Woche
definitiv bestimmen. Und ich glaube, inhaltlich kommen wir da mal wieder keinen Zentimeter vorwärts. Und dann haben wir ja, glaube ich, nächste Woche das vielleicht schon mal zum Ausblick und da wird dann meiner Meinung nach sowieso sehr, sehr heftig werden, auch heftig auf Social Media, haben wir, glaube ich, die Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes im Kabinett. Ne?
Ja.
Falls die FDP jetzt nicht da sagt, ja, dann lassen wir das jetzt auch nochmal durchfallen oder so. Das weiß man ja mittlerweile nicht mehr. Die Regierung ist ja wirklich nicht mehr sonderlich zuverlässig.
Nee, aber vielleicht erlebt man ja einen neuen Neustart.
Den dritten Neustart, ja.
In der Sommerpause.
Aber eigentlich passt das jetzt ganz gut, dass wir zum letzten Thema noch kommen, weil ja, wir werden auch journalistisch dann wieder erleben, wie damit umgegangen wird. Und wir haben uns ja mal die Frage gestellt, weil wir das jetzt jedes Mal auch immer kurz als Thema hatten, wie eigentlich Journalisten im jeweiligen Parteiumfeld auf Skandale reagieren. Und wir haben das jetzt über 3 Wochen erlebt, dass wir alles, was mit der AfD zu tun hatte, bei Merz damals die Katastrophe war. Bei Ricarda Lang wurde das Ganze schon eher wohlwollend irgendwie verdrängt. Und als Olaf Scholz jetzt gesagt hat, gemeinsame Mehrheiten mit der AfD sei ja keine Zusammenarbeit, gab es überhaupt kein mediales Echo mehr. Und da fragt man sich ja dann schon, welche Prämissen setzen eigentlich Journalisten an oder welche Spins sollen da gesetzt werden, damit überhaupt ein Skandal zu einem Skandal wird?
Absolut. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen, also das sei hier mal gespoilert, ne? Wir besprechen uns manchmal auch etwas vor. Also das hier ist nicht alles komplett spontan. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Geheimnis verraten. Aber wir haben es ja im Vorgespräch schon mal angedeutet. Wir wollen jetzt gar nicht auf eine Opferrolle hinaus irgendwie, oh, alle sind blöd zur CDU bei dem einen Thema. Sondern, und das ist, glaube ich, das Spannende, du hast es so, wie hattest du es genannt, Daniel, jeder nur ein Kreuz, ja? Mit Blick auf Monty Python. Eigentlich ein richtig schönes Zitat. Ja. Weil wir glauben schon, dass derjenige oder diejenige, die den ersten Shitstorm bekommt, quasi mit dem ganzen Leid nach Hause geht und alle, die danach mit dem gleichen Thema kommen, haben es einfacher. Und da gibt es ja so viele Beispiele. Neben dem AfD-Beispiel haben wir ja auch das ganze Thema Vetternwirtschaft gerade.
Ja.
Genau, da erleben wir ja eigentlich genau den Fall, dass Habeck und Greichen haben den Shitstorm schon abgeholt zu dem Thema. Ich glaube nicht, dass du Lust hast, als Journalist jetzt eigentlich den Artikel wieder aufzuwärmen, bloß die Namen auszutauschen und das Ministerium.
Ja, aber die Frage ist eben, also welche Gedanken stecken auch dahinter? Also du meintest ja jetzt den konkreten Fall im Hause Wissing. Also
ja, genau. Mr. Wasserstoff.
Aber da ist dann eben, wie gesagt, das soll ja auch keine Opferrolle für uns sein. Also bei Merz, Lang und Scholz kann man ja mal zumindest davon ausgehen, dass es offenkundig einige Journalisten gibt, die davon ausgehen, dass die CDU wirklich mit der AfD zusammenarbeiten würde. Dass man im Falle Greichen davon ausging, ja, wir wussten ja schon immer, dass die Energiewende eigentlich komplett durchzogen ist. Und also durch diese ganze Energielobby durchzogen ist, etc. Und dass man bei Wissing jetzt vielleicht einfach voraussetzt, naja, bei der FDP haben wir sowieso immer anders, nicht anders erwartet. Also das ist für mich immer die Frage, wie gehen Journalisten eigentlich damit, mit welcher Prämisse ran?
Naja, vielleicht am Ende auch menschlich, ne? Da gibt es halt ein Ressentiment, eine Schublade, das passt gut und bei der FDP ist es, wie du sagst, halt bei der Vetternwirtschaft, naja, kennt man, ist so. Und deswegen wird das halt nicht so eingeordnet. Möglich.
Ja, und ich glaube, letztlich kann man auch eine Sau nur einmal effektiv durchs Dorf treiben, oder? Ich meine, wenn jetzt nochmal die gleiche Geschichte aufgerollt wird mit Wissing und so weiter, die Leute wollen es ja irgendwann nicht mehr hören. Die lesen dann einen Artikel und denken, ach, okay, der auch, ja, und haken es dann irgendwie ab. Ich denke mal auch, dass das Empörungspotenzial immer mehr abnimmt, was gewisse Themen anbelangt.
Absolut. Und die Sau kannst du nur noch mal durchs Dorf treiben, wenn sie ein Löwe ist, wahrscheinlich. Entschuldigung. Ja, war schlecht. Ja, ich schäme mich schon dafür.
Ja, aber das knüpft vielleicht, aber das knüpft halt auch in der Wahrnehmung natürlich, wie jetzt beispielsweise mit der Bundesregierung an. Ne? Also da ist ja auch die Frage, wo ist eigentlich die Aufregung darüber, dass die es einfach nicht mehr hinkriegen?
Ja.
Und man müsste ja eigentlich weitaus mehr erwarten können, dass da Finger in die Wunden gelegt wird. Aber irgendwie geht man da mittlerweile auch schon um mit, ja, ist halt die Ampel, die können es halt nicht.
Also das ist, auch ja, ist lustig, was du sagst. War das nicht sogar ein Beitrag in der Zeit oder so ein Kommentar, dass man ja schon resigniert vor diesem Umgang miteinander und dass man es halt nicht anders kennt? Aber ich glaube, genau das, was du sagst, Daniel, ist so gefährlich, weil wir dürfen uns eigentlich nicht an diesen Stil gewöhnen, weil das, was ja ansonsten passiert ist, die Messlatte geht so weit runter für Politik, dass du das wirklich, und das mag jetzt keine Ausrede oder soll keine Ausrede sein, aber klar gibt es Menschen, die dann sagen, ja, bevor ich die Kartoffeln wähle, Kartoffeln oder was weiß ich, dann mache ich halt mein Kreuz bei denen, na, die ganz rechts stehen. Und die Leute gibt es auch. Und das halte ich für mordsgefährlich. Ich finde, Politik muss professionell sein. Man kann echt darüber streiten, ob Ampelpositionen richtig oder falsch sind. Wir werden grundsätzlich immer eine andere Auffassung bei vielen Themen haben. Aber am Ende des Tages musst du das einfach professionell rüberbringen und musst halt dafür sorgen, dass es funktioniert. Aber wenn du dich so dilettantisch gibst, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass die Leute sagen, mir doch egal, bei wem ich das Kreuz mache. Und das ist Mist, klar, es ist keine Ausrede, ne? Aber es ist durchaus möglich, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die so denken.
Ja, aber wo siehst du, also die Frage ist ja dann auch, wo ist die Aufgabe des Journalismus? Also ich musste heute beispielsweise sehr über Robin Alexander lachen, der in einem Kommentar zur Cannabis-Legalisierung einfach mal die ganzen MDB angesprochen hat, die das jetzt mit diesem endlich legal etc. abfeiern. Und da einfach auch mal den Punkt wieder aufnehmen, wie wir ihn beispielsweise auch bei der Streichung von 219a hatten, wo es da Bundestagsabgeordnete gab, die getanzt haben etc. Und diese Absurdität von Cannabis-Legalisierung und gleichzeitiger Kampagne, bloß nicht zu kiffen, ist halt auch irgendwie schwer zu vermitteln. Und dass man dann aber auch mal sagt, okay, Freunde, man muss es jetzt nicht so abfeiern, wenn ihr gleichzeitig sagt, es ist gefährlich. Und da ist ja beispielsweise in meinen Augen auch Karl Lauterbach total unglaubwürdig für. Aber da erlebe ich journalistisch jetzt auch nicht, dass einfach genau da reingedochen wird und gesagt wird, naja, also eigentlich kann er als Arzt, wenn er doch die ganzen Studien, wie er die auch zu Corona entsprechend erkannte, auch vorstellt, naja, weiß ich nicht.
Ne, es passt halt nicht zusammen. Es ist genauso, wie du sagst. Du kannst nicht auf der einen Seite, oder anders, diese Widersprüche, wie in dem Fall Lauterbach, ich finde, da muss Journalismus einfach viel stärker reingehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es muss halt wirklich erst richtig knallen, damit du dann die Artikel liest, die wir jetzt aktuell halt nach dem ganzen Fiasko die Tage lesen, dass du wieder diese Qualität hast. Aber die Wochen davor oder gerade zu Beginn der Sommerpause hatte ich das Gefühl, dass schon wieder dermaßen unkritisch auf diese desaströse Ampelpolitik geschaut wurde. Und das mag jetzt sicherlich auch eine kleine Vernebelung als Unionsmitglied sein, die Wahrnehmung, aber es war so dermaßen unkritisch und dann war irgendwie das größte Spektakel jetzt der Flieger von Baerbock. Da haben sich, glaube ich, Journalisten mehr darüber gefreut, dass da Artikel entstehen konnten, als über tatsächlich politische Themen, die relevant sind für unsere Gesellschaft. Und ja, wir sind jetzt hier alle keine Journalisten in der Runde und trotzdem glaube ich, wir müssten von Journalisten einfach wieder einfordern, dass sie mit den Mächtigen sehr kritisch umgehen. Und dieses Sommerinterview zum Beispiel heute mit Klingbeil fand ich sehr gut, weil das ging genau dorthin, wo es weh tut. Und so einen Journalismus wünsche ich mir eigentlich permanent, auch bei uns tatsächlich, wo ich aber jetzt vermuten würde, dass er tatsächlich schon kritisch genug ist.
Ja, wobei ich für ein Interview halt, also das, was mir in letzter Zeit auffällt, ist, wir haben uns halt auch an diese Floskelsprache überall gewöhnt.
Ja, eben.
Also, das ging mal wirklich auch damit durchkommen, zu sagen, ja, Umfragen, wissen Sie, ich habe im Wahljahr noch im Februar da gesessen und erklären müssen, warum wir mit 12% überhaupt einen Kanzlerkandidaten ausstellen, wo ich mir dann halt aber auch gesagt habe, ja, da müsste ich jetzt als Journalist eigentlich auch reingehen und sagen, pass mal auf, also danach kam erstmal Armin Laschets Lacher und der restliche Schmutzwahlkampf.
Absolut. Und
das jetzt einfach als Vergleich sich so hinzustellen, gut, ich bin ja sowieso Anhänger der These, dass es etwas skurril ist, dass die SPD wirklich glaubt, sie hätte die Bundestagswahl gewonnen, obwohl wir sie ja einfach nur verloren haben. Deswegen machen die ja in Bayern jetzt auch quasi diesen gleichen Wahlkampf, was auch irgendwie amüsant zu betrachten ist. Aber da ist für mich eben auch die Frage, also warum lassen wir diese Floskeln einfach immer durch? Und das liest du teilweise ja wirklich mittlerweile auch in redigierten Interviews, wo du dann einfach seitenweise irgendeine inhaltsleere Floskel an inhaltsleere Floskel hast und dann ist es schon redigiert, dann muss ich als Journalist vielleicht auch mal sagen, ja, dann veröffentlichen wir das halt so nicht mehr, weil es einfach nicht mehr drinsteht.
Da bin ich ganz bei dir, also wirklich mehr dieses Cut the Bullshit, das brauchen wir und es ist doch total in Ordnung, wenn man dann mal da sitzt und sagt, ja, okay, das war nicht richtig, aber wir haben uns auch daran gewöhnt in der Politik, ja, keine Fehler zuzugeben. Da habe ich ja vor ein paar Wochen das Buch von der Helene Bobrowski gelesen. Das fand ich ja großartig, mit diesen einzelnen Geschichten wirklich zur Fehlerkultur in der Politik, weil dass solche Geschichten eigentlich so rar sind, zeigt ja auch eigentlich, wie kaputt die gesamte Zusammenarbeit Medien und Politiker ist, weil niemand hat halt Bock, draußen fertig gemacht zu werden. Das kann ich ja auch irgendwo verstehen. Und gleichzeitig finde ich so ein Interview, wie du das gerade skizziert hast, wenn du nur solche Sprüche kloppen kannst und da halt einfach unkritisch akzeptiert wird, dann führt das mehr zu Politikverdrossenheit. Und da sind wir wieder beim Anfang der Debatte, wo diese Zahlen herkommen, weil die Leute einfach sagen, hey, ich bin vielleicht nur irgendwie der Bar von nebenan, aber selbst ich schaue dieses Interview und weiß, dass der einfach nur Quatsch erzählt an der Stelle. Also du kannst auch einfach den Leuten damit nichts mehr vormachen. Die sind ja nicht blöd.
Ja, das weiß man eben nicht, wie da wirklich teilweise gedacht wird. Also gerade in der Kommunikation von Scholz frage ich mich halt, ich habe das heute auch getwittert, also es ist einfach dieser kindische und paternalistische Ton immer dabei, wo ich einfach sage, ja, ich bin wirklich kein dreijähriges Kind. Also man versteht ja, was da passiert, und dann kann man nicht sagen, ja, und dann hat Lisa Paus halt was dagegen gehabt und schön ist. Und ja, gut, aber genau das will ich ja nicht hören. Und da fehlt mir eigentlich dann wirklich die journalistische Aufregung darüber, dass einfach mal gesagt wird, jetzt hört doch mal mit diesem, ja, wirklich auch Kindergarten in der Kommunikation auf.
Absolut. Und wenn ich noch einen Artikel lese, wo dann wieder dasteht, Scholz knöpft sich Buhrufer vor, da denke ich so, mein Gott, das ist inzwischen, ist das wirklich headline-worthy, dass er irgendwo auf der Bühne steht, da sind ein paar Buhrufer und er sagt denen irgendwas und alle, yay, Scholz hat sich Buhrufer vorgeknöpft. Das ist so, ach, es ist wirklich ermüdend. Insofern hoffe ich eigentlich, dass wir jetzt ein paar heftige Debatten wieder bekommen, wo wir einfach diskutieren und streiten können. Die Sommerpause war vielleicht auch für uns nicht so leicht in der Union. Wir haben ja genügend Futter gerade am Anfang geliefert. Aber es wäre nett, wenn wir jetzt wieder über die wichtigen Themen diskutieren können. Und davon gibt es ja genug.
Ja, aber genau was du sagst, also die Sache, das ist mir auch aufgefallen, gerade als er in München jetzt war, da war es auch, also dass immer diese Headline ist, dass er sich mit irgendwelchen Buhrufern, das haben wir jetzt, glaube ich, zum 6. Mal erlebt oder so.
Ja.
Und da war für mich dann auch die Frage, ist es aber nirgendwo, also es ging aber, also Inhalte kamen gar nicht vor. Er hat sich dahingestellt und gesagt, halt, mit uns gibt es kein höheres Renteneintrittsalter. Weil ich mich gefragt habe, was hat das mit der Bayerischen Landtagswahl zu tun? Schön und gut, kann man ja alles machen. Aber gleichzeitig ist die Frage, der hat da, glaube ich, kaum 250, 300 Leute auf den Platz gekriegt. Und der Rest waren ja eben diese scheinbar auch organisierten Störer. Aber da muss man ja auch mal fragen, also in welcher Relation steht dann dieser eine Auftritt?
Absolut. Ja, also. Aber Marcel, da musst du dich schon mal dran gewöhnen, dass der Auftritt, der führt zur absoluten Mehrheit der SPD in Bayern.
Na, ich wollte schon sagen, die SPD in Bayern ist eine bedrohte Spezies. Von daher bin ich da immer ein bisschen nachsichtiger. Aber
okay, wir hören es dann auf mit Bayern. Alles gut. Gott.
Nee, lass mal das.
Okay, und damit geht
der Wahlkampf geht. Bitte?
Alles gut. Ich wollte nur sagen, jetzt gehen wir von der bedrohten Spezies gehen wir jetzt dann zum Abschluss zu unseren zwei Twitterern der Woche, die wir nicht ganz so bedroht haben, weil es immer noch gute gibt. Und da sind es diese Woche zwei. Als Berufspolitiker möchten wir euch Bodo Löttgen, den ehemaligen Generalsekretär der CDU NRW und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden im Nordrhein-Westfälischen Landtag, ans Herz legen, weil der diese Woche sich sehr pointiert auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Monitor auseinandergesetzt hat. Und zum anderen empfehlen wir euch Professor Quelle, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir doch bitte innerhalb der Union nicht mehr im Flügelstreit verharren sollen, sondern uns wieder um die Regierung und die Ampel kümmern sollen. Ich verlinke beide Tweets dazu mit der herzlichen Follow-Empfehlung unter den Space und wünsche von dieser Stelle jetzt wie immer einen noch schönen Sonntagabend. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme bei dir, Marcel, bei dir, Baha und bei unseren beiden Gästen, Kai und Markus. Ich fand es mal wieder absolut gut, dass wir im direkten Austausch mit Politikern waren und das Thema sowieso spannend ist und wir halt wirklich dazu kommen, inhaltlich zu diskutieren. Ansonsten an alle einen schönen Abend und bis nächste Woche.
Danke, danke euch fürs Zuhören und denkt daran, teilt den Space, gebt uns Feedback, kommentiert drunter, wir freuen uns und ihr könnt das natürlich alles nachhören. Die Aufnahme ist ja dann da. Insofern, schönen Abend noch.